Deutschlandfunk Kultur. Kompressor, das Kulturmagazin.
Die Grenzen des guten Geschmacks und dessen, wie man Gewalt zeigen darf, hier waren sie für Tausende von Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern überschritten. Im Tatort für immer und dich wurde ein süßer Mischlingshund erschlagen. Natürlich nicht in echt, trotzdem, die Kamera hielt drauf und weite Teile der Fernsehnation waren empört. Gewalt in der Popkultur und was ihre Grenzen ausmacht, das ist heute ein kleines Schwerpunktthema hier im Kompressor. Ich bin Gesa Ufer und freue mich, dass Sie zuhören. Sorry, tut uns leid, alles weg. Wir haben Ihre Dateien aus 12 Jahren gelöscht. Genau so hat der Medienkonzern MySpace jetzt Millionen User geschockt. Bei einem Serverumzug gingen versehentlich alle Uploads von 2003 bis 2015 unrettbar verloren. 12 Jahre Musikgeschichte, wenn man so will. Denn genau das waren die entscheidenden Jahre, als MySpace die führende Plattform für Musikerinnen und Musiker war, um ihre Projekte öffentlich zu machen. Musiker wie Adele oder Drake zum Beispiel sind Künstler, die durch MySpace berühmt wurden. Wie schwer dieser Verlust wiegt, fragen wir Detlef Diederichsen, der Musiker und Journalist, kuratiert das Musikprogramm am Berliner Haus der Kulturen der Welt. Willkommen im Kompressor, Herr Diederichsen.
Hallo.
Wie dramatisch ist denn dieser Datenverlust wirklich? Also die meisten Künstler werden ihre Songs doch vielleicht noch irgendwo anders abgespeichert haben, oder?
Glaube ich auch. Ich glaube, er ist einfach nicht so dramatisch. MySpace ist ja eigentlich auch ein Ding der Vergangenheit. Ich kenne niemanden, der da jetzt noch mit besonders viel Intensität sich mit beschäftigt hat. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, ach, das gibt's noch. Und es ist, was verloren gegangen ist, ist eigentlich eher so ein bisschen Historie, so ein bisschen Popgeschichte, die Zeit, in der das wichtig war. Da könnte man jetzt sagen, das ist ein kulturelles Phänomen gewesen. Und wenn jetzt tatsächlich die gesamten Inhalte verschwunden sein sollten, ich glaube das ja immer noch nicht so ganz, dann gibt es halt keine Dokumentation mehr darüber, wie die Zeit mit MySpace war, die ja schon ein bisschen anders war als jetzt das YouTube-Facebook-Zeitalter und die Zeitalter, die da kommen werden. Auf der anderen Seite war MySpace immer so ein bisschen buggig und anfällig. Und ich war selber immer wieder genervt von MySpace, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwie Ladezeit ewig war und so weiter und so weiter. Insofern wundert es mich eigentlich auch nicht, dass es denen jetzt passiert ist.
Trotzdem, also welche Lehren lassen sich jetzt daraus ziehen? Natürlich, wer schlau ist, der macht sowieso immer schön brav Sicherheitskopien. Aber hier geht es ja, haben Sie gerade auch schon so angedeutet, so ein bisschen um dieses kollektive Gedächtnis, dem ja jetzt eine Menge durch die Lappen geht. Es war nicht nur die Musik, es waren auch lauter Kommentare, Bilder. Es hängt ja noch eine ganze Menge an Informationen mit dran, die wahrscheinlich für die Popgeschichtsschreibung schon schön gewesen wären.
Genau. Und es gibt ja, glaube ich, auch immer wieder Leute, die solche Sachen archivieren. Tatsächlich, weiß ich nicht, Screenshots oder keine Ahnung. Das ist ja die eine Sache, die man jetzt also quasi als Lehre daraus ziehen könnte. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage, wem vertraue ich eigentlich und wem vertraue ich was und wie viel an? Dinge, die mir so richtig wichtig sind, stelle ich die einfach in eine Cloud oder stelle ich die auf eine vermeintlich sichere Webseite oder sowas? Was ist, wenn diese Webseite plötzlich nicht mehr erreichbar ist oder wenn sie gehackt wird oder andere schlimme Dinge passieren? Also da sollte ich schon vorsichtig sein.
Wir haben uns ja hier in der Kompressor-Redaktion auch so ein bisschen nach dem Motto, ist das Kunst oder kann das weggefragt? Denn auch in analogen Zeiten gab es ja unendlich viel Material, Papierkram, den niemand aufgehoben hat. Wir produzieren heute um Längen mehr Fotos, Videos, digitale Musik und leben ja auch so ein bisschen in dem Wahn, das immer alles aufheben zu müssen. Das passt so ein bisschen auch zu dem Motto Ihres Festivals gerade am Haus der Kulturen der Welt. Das hat den schönen Titel Find the File, als wäre es das Motto zu diesem schönen MySpace-Skandal. Und genau da gehen Sie auch dieser Frage nach. Wie viel brauchen wir eigentlich? Wie viel muss gesammelt werden? Wer profitiert von diesen allen Sammlungen? Anders gefragt, ist das jetzt wirklich auch gerade unter dem Archivaspekt furchtbar schade?
Also der MySpace-Verlust ist so, mittelschade, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, interessant ist eigentlich ist das Kommunikationsverhalten auf MySpace. Wie hat man interagiert? Wie haben sich Freundschaften, Gemeinschaften da gebildet? Das fand ich irgendwie insofern immer interessant, weil es auch anders lief ein bisschen als auf Facebook. Aber das ist es dann größtenteils auch. Sicherlich sind auch irgendwie 7 oder 9 oder vielleicht auch 23 interessante Musikstücke jetzt unrettbar verschwunden, aber halt nicht so wahnsinnig viel. Und was uns ja eher beschäftigt, ist die Frage, ist eigentlich die umgekehrte Frage. Was machen wir eigentlich mit den wahnsinnigen Datenmengen, die jetzt entstehen, weil eben tatsächlich alles relativ einfach speicherbar ist und dadurch, dass es digitalisiert ist, auch keinen Platz mehr wegnimmt. Wie viele Festplatten kann ich mir hinstellen, wenn ich das ausgedruckt haben wollte? Oder sowas, müsste ich, weiß ich nicht, einen halben Stadtteil anmieten oder sowas. Das wird natürlich immer mehr und immer mehr. Und wie sieht das eigentlich in 100 Jahren aus und wie gehe ich damit um? Was finde ich dann noch? Wo finde ich es? Wer gibt mir Zugang dazu? Unter welchen Bedingungen etc. etc.?
Die Plattform MySpace, die gibt es noch, nur die Daten der Jahre 2003 bis 2015, die sind offenbar unrettbar gelöscht. Da ist also wieder Platz im Internet. Detlef Diederichsen kuratiert im Haus der Kultur in der Welt unter anderem gerade das Festival Find the File, das noch bis zum 24. März läuft. Wir danken ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Jetzt ist es amtlich. Diese ganz und gar bösartig klingende Musik macht gar nicht böse. Eine aktuelle Studie der MacGyver-Universität in Sydney stellt fest, dass Death-Metal-Fans nicht abgestumpft gegenüber Gewalt sind. Warum aber nutzt ihre Musik dann trotzdem so gerne dieses Brüllen, die Gewaltposen und gerne auch dieses sexistisch brutale Gebaren? Das besprechen wir mit Jörg Scheller. Er ist Kulturwissenschaftler und Sänger bei der Metalband Malmzeit. Schönen guten Tag nach Bern.
Guten Tag.
Was ist Ihre Theorie? Warum spielt im Metal und in seinen Subgenres Gewalt so eine große Rolle?
Ja, man muss sich vor Augen führen, dass Metal in den späten 70er Jahren auf dem Boden der befriedeten liberalen Konsumkulturen entstanden ist. Also in einer Zeit, wo reale Gewalt, vor allem kriegerische Gewalt, im Westen eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Und meine Theorie wäre es, dass Heavy Metal eigentlich eine Art Archiv der Gewalt, auch eine Archiv des Krieges wird, wo eigentlich die Erinnerung an die Brutalität des Lebens, wie es sein kann, wachgehalten wird.
Das ist eine interessante These. Welche Formen der Gewalt stellen Sie denn da fest? Was gibt es? Wir haben ja also eben tatsächlich dieses typische Brüllen, wie gerade gehört. Kann man da sonst noch wirkliche Unterscheidungen treffen?
Ja, man muss im Metal, der ja ein sehr komplexes Genre ist, ganz grundlegend differenzieren zwischen der frühen Phase, die ich also den klassischen Heavy Metal nennen würde, und der späteren Phase, so ab Mitte, Ende der 80er Jahre, als es dann mit dem Extreme Metal losgeht. Im frühen Metal spielt Gewalt immer auch eine Rolle, aber es kommt eigentlich nicht zu einer Gewaltverherrlichung. Gewalt ist ein Faszinosum, ein starkes Faszinosum, das aber eigentlich immer kritisch eingebettet ist. Im Extreme Metal, in den Subgenres, gerade im Death Metal, auch im Black Metal, in anderen Formen, da kommt es dann zu sehr viel drastischeren Gewaltdarstellungen. Das bekannteste Beispiel ist die Band Cannibal Corpse, eine der wenigen, die auch im Westen indiziert worden sind. Sprich, man muss immer schön differenzieren zwischen den verschiedenen Spielarten des Heavy Metal. Da geht es wirklich von der dümmlichen Gewaltdarstellung bis hin zu einer sehr kritischen und historisch bewussten Reflexion von Gewalt.
Wir sprechen heute hier im Kompressor über die Grenzen von Gewalt in verschiedenen Genres. Wir haben bereits gesprochen über die Grenzen der Gewalt im Videospiel beispielsweise. Wo, würden Sie sagen, kann man die Grenzen der Gewalt im Metal festmachen? Sind die klar festzustellen? Wo verlaufen die?
Nein, die sind nicht klar festzustellen. Da gilt für den Metal in dem Sinne eigentlich nichts anderes als für alle anderen Bereiche der Kultur. Nämlich, es muss sich auf dem Boden der Gesetzeslage bewegen. Also die Gesetze regeln, was in unserer Gesellschaft legitim ist und was nicht. Und da gibt es natürlich immer einen großen Interpretationsspielraum. Für den Metal ist es sehr typisch, dass die Gewaltdarstellung oft ambivalent bleibt. Und das macht es sehr kompliziert, das zu verhandeln. Die wenigsten Metal-Musiker liefern ein klares Bekenntnis ab, sondern sie thematisieren Gewalt auf eine Art und Weise, die eigentlich keine moralische Einordnung beinhaltet. Und der katholische Theologe Sebastian Berndt hat das einmal sehr schlüssig beschrieben. Das sei das eigentlich Skandalöse am Metal, dass es oft ohne eine moralische, ethische, politische Einordnung vonstatten geht, eben diese Darstellung und Thematisierung von Gewalt.
Nun haben wir gerade in London oder in Großbritannien grundsätzlich eine schwere Debatte um den UK Drill, eine Spielart des Hip-Hop, die ganz offen gewaltverherrlichend funktioniert, auch frauenverachtend. Sehen Sie eigentlich in der Gewaltdarstellung Unterschiede grundsätzlicher Art zum Beispiel Hip-Hop im Metal?
Ja, es gibt ganz evidente Unterschiede zwischen Heavy Metal und Hip-Hop und das liegt nicht zuletzt in der Entstehungsgeschichte begründet. Heavy Metal ist keine Musik, die auf der Straße entsteht und für die Straße entsteht. Heavy Metal ist eine Musik oder ein Musikgenre, das die Welt eigentlich aus einer kritischen Distanz reflektiert. Man könnte etwas Böses sagen, es ist eine Musik für Stubenhocker. Während Hip-Hop tatsächlich eine Musik ist, die sich mit Reality auseinandersetzt. Die Realness ist das Bestimmende im Hip-Hop. Heavy Metal thematisierte Drachen, urzeitliche Mythen, antike Schlachten etc. Hip-Hop setzt sich mit der konkreten Lebenswelt der jeweiligen Protagonisten auseinander. Und insofern würde ich sagen, gibt es dann sehr, sehr großen Unterschied, auch was die Gewaltbezüge betrifft. Die Gewalt im Hip-Hop ist weitaus realer, greifbarer, konkreter als die Gewalt im Heavy Metal, die immer durch so eine historische, zum Teil auch künstlerische Linse betrachtet wird.
Herr Scheller, jetzt durchdringen Sie Metal nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, und zwar aufs Schönste in Ihrer Metal-Band Malmzeit. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt. Werte Hörerschaft, wenn Sie die Gelegenheit haben, schauen Sie sich Malmzeit auch unbedingt bei YouTube an. Was wirklich verblüffend ist, das sind Ihre Texte. Um was drehen die sich?
Nun, als wir 2003 diesen Heavy-Metal-Lieferservice, wie wir es nennen, gründeten, haben wir festgestellt, dass die Themen Sex und Tod im Metal hinreichend behandelt worden sind und dass eigentlich nur ein großes Thema noch übrig blieb, das uns alle betrifft, nämlich das Wetter. Mhm. Und so haben wir beschlossen, ausschließlich über das Wetter zu singen, auch weil es uns die letztmögliche rebellische Geste im Metal erschien. Also es gibt nichts Skandalöseres und Abwegigeres, als im Heavy Metal über das Wetter zu singen. Und das ist auch, glaube ich, ein Thema, mit dem man sich keine Freunde in der Metal-Szene macht. Da möchte man schon was über Wikinger hören, eben über, ich weiß nicht was, den Zweiten Weltkrieg oder irgendwelche Gore- und Horror- und Splatter-Motive. Also das schien uns wirklich die letzte rebellische, widerständische Geste im Metal zu sein.
Und warum tun Sie das? Ist das wirklich die schiere Parodie? Wollen Sie den Leuten sagen, ihr hört wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Texte hin? Oder was möchten Sie sozusagen den Leuten damit an den Kopf werfen?
Ja, nein, also ich liebe Heavy Metal als Musik. Tatsächlich bin dieser Musik verbunden, seit ich 12, 13 Jahre alt bin. Das ist natürlich eine gebrochene Liebe, ist auch eine Hassliebe, aber die Musik ist mir sehr, sehr nahe. Ich konnte sie einfach nur ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr so spielen, wie ich sie als Teenager gespielt habe. Also ich habe schon als 13-Jähriger meine erste Death-Metal-Band gegründet, sondern ich musste diese Faszination irgendwie brechen. Ich wollte Metal weiterspielen, fühle mich der Musik, auch der Szene sehr verbunden, aber eben nicht mehr mit den alten, klischeehaften Posen, habe dann nach einer neuen Form des Ausdrucks gesucht und das haben wir dann mit Malmzeit und dem Heavy-Metal-Lieferservice gefunden.
Jörg Scheller, versuchen Sie uns doch noch einmal ganz kurz diese Faszination aufzudröseln. Da ist dieses bombastisch-heroische, über das Sie sich ja einerseits lustig machen, das Sie aber gleichzeitig auch fasziniert. Was ist es genau, was Sie am Metal so kickt?
Also ich habe das mal in einem Aufsatz auf etwas, vielleicht etwas verwegene Art und Weise mit einem Satz von Adorno beschrieben. Metal scheint mir eine Mimesis ans Verhärtete und Entfremdete zu sein. Es ist keine Feel-Good-Musik, die dir sagt, hey, Da gibt es eine schöne, heile Welt, in die du dich zurückziehen kannst. Heavy Metal ist per se eine aggressive und extreme Musik. Diese Musik macht dir nichts vor. Die Welt ist ein ungemütlicher Ort. Es kann jederzeit eben zu Gewalt kommen. Es kann jederzeit die Ordnung zusammenbrechen. Und wer in diesem Bewusstsein aufwächst mit Heavy Metal, der ist vielleicht ein bisschen realistischer und auch gewappneter für den Umgang mit der Realität. Und das hat mich im Metal eben immer fasziniert, dass man das Böse, das Gewaltsame, das Chaos nicht verdrängt, sondern dass man das an sich ranlässt, es aber gleichzeitig zügelt. Also Heavy Metal bringt das ja alles in eine Form. Im Heavy Metal spielt die Form eine große Rolle. Ist anders als im Punk, wo es um eine wilde Explosion geht. Heavy Metal hegt das Grauen, hegt das Chaos ein. Und diese Gleichzeitigkeit, dieses Spannungsverhältnis, das fasziniert mich eigentlich bis heute. Also die Enthemmung, die Aggression auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieses Einhegen und Zügeln.
Also eine Form der domestizierten Gewalt im Metal sozusagen. Jörg Scheller ist Kulturwissenschaftler und Sänger bei der Metalband Malmzeit. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Bettina Ritter.
Auch die Deutsche Presseagentur macht jetzt den Faktencheck für Facebook. Das Social-Media-Unternehmen kämpft gegen immer mehr Falschmeldungen und arbeitet in Deutschland bereits mit dem Recherchezentrum Korrektiv zusammen. Jetzt überprüft ein dreiköpfiges Team, das bei der dpa für den Faktencheck zuständig ist, ebenfalls Nachrichten, die von Facebook-Nutzern als unglaubwürdig gemeldet wurden, so der Chefredakteur Sven Gößmann.
Wir haben natürlich gefragt, was macht ihr mit dem Material? Zu dem inkriminierten Beitrag wird es dann einen Hinweis geben, dass ein dpa-Faktencheck ergeben hat, dass dieses oder jenes darin nicht stimmt. Und es gibt einen Deep Link auf eine Internetseite dazu, also wo Nutzer dann unseren Faktencheck nachlesen können. Und es gibt natürlich auch die Gelegenheit des Veröffentlichers auf Facebook darauf zu reagieren.
Thomas Gottschalk feiert heute Abend mit seiner Literatursendung Premiere. Am Abend wird Gottschalk liest im bayerischen Fernsehen gezeigt. Zu Gast sind unter anderem die Autoren Sarah Kuttner und Ferdinand von Schirach. Zu seiner neuen Rolle als Literaturexperte sagte der Moderator in unserer Sendung Studio 9.
Ich habe ja den Segen von meinem literarischen Ziehvater Marcel Reich-Ranitzky bekommen, der ja auch mit einer gewissen Leichtigkeit an diese Sachen gegangen ist. Und ich war auch mit dem Helmut Karasek eigentlich oft zusammen. Und die beiden lustigen Gesellen haben mir so ein bisschen den Respekt genommen, den ich immer vor Literatur und vor dem Feuilleton hatte. Ich fand mich ja immer vom Feuilleton ungeliebt und das ist nun meine Rache.
Zum Start des Literaturfestivals Lit Cologne wird am Abend in Köln der Deutsche Hörbuchpreis verliehen. Für ihre Hörbuchlesungen werden die Schauspieler Christoph Maria Herbst, Eva Meckbach und der Schriftsteller Gerd Heidenreich ausgezeichnet. Der Hörbuchpreis ist pro Kategorie mit jeweils 3.333 Euro dotiert. Simone Thielemann.
Zum ersten Mal prämiert die Jury diesmal auch den besten Podcast. Der Preis geht an Transformer, eine Internetproduktion des Bayerischen Rundfunks. Christina Wolf begleitet darin die Geschlechtsumwandlung ihrer besten Freundin Steffi, die nun Henry heißt. Spannung verspricht zudem der Publikumspreis. Er wird erst am Abend bekannt gegeben.
Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg wird mit einer goldenen Kamera geehrt. Die 16-Jährige soll den Sonderpreis Klimaschutz erhalten. Thunberg sei innerhalb kürzester Zeit zur Ikone einer neuen Jugend- und Protestbewegung geworden, teilten die Veranstalter mit. Nach ihrem Vorbild demonstrieren inzwischen weltweit Schüler freitags für mehr Klimaschutz und schwänzen dafür den Unterricht. Thunberg soll die Auszeichnung am 30. März in Berlin entgegennehmen.
In der vergangenen Woche gab es viel Wirbel um das Videospiel Rape Day, das verboten wurde, noch bevor es auf den Markt kam. Kein Wunder bei dem Szenario. Nach einer Zombie-Apokalypse sollte es darum gehen, als Spieler so viel Säuglingsfleisch zu verspeisen wie möglich und, das war der extra Aufreger, so viele Frauen zu vergewaltigen wie möglich. In diesem Fall lag der Fall klar. Wo aber liegen sonst die Grenzen? Wir wollen heute im Kompressor ausloten, wann wir Gewalt in der Popkultur als normal oder sogar extra cool wahrnehmen. Oder wann wir andersherum Tabus verletzt sehen, nach dem Jugendschutz rufen und auf Verbote bestehen. Zum Phänomen Rape Day habe ich vor der Sendung mit dem Stuttgarter Professor für Philosophie und Ästhetik Daniel Martin Feige gesprochen und ihn gefragt, ob er die moralischen Grenzen der Gewalt im Videospiel verorten kann und ob Ballerspiele vielleicht dann moralisch durchfallen, wenn die Opfer, die wir da töten sollen, konkret werden, also wenn die ein Gesicht bekommen?
Also es kommt ganz drauf an. Es gab vor ein paar Jahren ein Spiel, das hat auch für große Kontroversen gesorgt. In ähnlicher Weise Hatred, ein Amoklauf-Simulator, sogar nicht mal in 3D, sondern 2D-Grafik. Und da ist nicht so sehr das Problem, dass da auf Menschen geschossen wird, sondern dass das in Form einer völlig indiskutablen Handlung passiert, dass irgendwie einfach der Protagonist Amok laufen soll und möglichst viele Menschen umbringen soll. Und ich glaube auch nicht, dass das in First-Person-Shootern prinzipiell unproblematisch ist. Das kommt ganz so an, was das Spiel macht und wie es das zeigt, ja.
Sie reden von unmotivierter Gewalt. Ist das vielleicht aber auch ein Schlüssel, diese, ja, nennen wir es mal Binnenmoral, die dann doch irgendwie stimmen muss? Also, dass man selbst als Gangster noch irgendeinen Ehrenkodex zu beachten hat und wenn es das alles nicht mehr gibt, auch das Spiel als solches unplausibel und einfach nur noch brutal scheint?
Das kommt auch ganz normal. Ich meine, Gangster, denken Sie an Gangsterfilme, die sind auch hochgradig gewalttätig meistens, Spiele dazu auch, aber das ist halt, die sind meistens auch eine ziemlich interessante Auseinandersetzung mit sowas wie abgekapselten normativen Ordnungen, die nicht identisch sind mit denen der restlichen Gesellschaft und halten auch sozusagen unsere Gesellschaft mitunter einen Spiegel vor. Aber es gibt natürlich auch viele Spiele, wo Gewalt durchaus unmotiviert passiert. In den bekannten Spielen der Grand Theft Auto-Reihe kann man prinzipiell Passanten überfahren.
Ja.
Das passiert aber in einer so überdrehten, ironisierten Weise. Das ganze Setting ist, da laufen immer Radioshows in diesen Spielen, die einfach ein übler Kommentar oder ein ziemlich zynischer Kommentar auf die amerikanische Gegenwartsgesellschaft sind, dass man nicht dass ich glaube, die moralische Valenz dieser Handlung ist relativ in der Spielwelt nicht so zu bewerten wie jetzt die Debatte um das Spiel Rape Day.
Das finde ich eine interessante Fährte, dieses Überdrehte, was Sie schildern. Diese Form von Pulp Culture im Grunde,
genau, ja.
Das findet man dann wieder cool. Das ist dann so eine Art popkulturelle Adelung.
Es gibt halt Gewalt, die ist eine Ironisierung von Gewalt oder halt ein Kommentar zur gegenwärtigen Situation, auch einer gewaltigen Gesellschaft, in der wir vielleicht leben, ja. Und sagen wir mal, es gibt Gewalt, die stellt ihren eigenen medialen Charakter stark aus. Ja.
Mhm.
Und das finde ich bei vielen Spielen der Fall. Und diese Debatte um Rape Day, als erstes müsste man sich nochmal anschauen, was das für ein Spiel ist. Und das Problem dieses Spiels scheint mir, was darüber bekannt ist, scheint mir an erster Stelle zu sein, dass es in völlig unreflektierter Weise diese Handlung sozusagen sich da vollziehen lässt, ohne dass es irgendwie einen Punkt hätte außerhalb des Schockwerts, ja, oder der Geschmacklosigkeit, die es dann ist.
Es gab ja lange diese Verteufelung von Computerspielen ganz grundsätzlich und von den sogenannten Shootern ganz im Besonderen, weil ja immer wieder diese Übertragbarkeit von Spielgewalt ins Reale vermutet wurde. Wo stehen wir da im Moment in dieser Debatte?
Wenn den ganzen Tag irgendwie hochkulturelle Literatur liest, wo Menschen getötet werden und das nicht auf eine richtige Weise liest, kann auch vielleicht danach seltsame Verhaltensweisen entwickeln, ja?
Ja.
Mir scheint es so zu sein, dass eigentlich das Spielen eines Spiels immer an erster Stelle eine Interaktion oder ein Gebrauch eines Mediums ist. Und dass der Witz der Sachen, die man da tut, auch mit der Fähigkeit und dem Wissen darum geschieht, dass man hier ein Spiel spielt, ja.
Mhm.
Das scheint mir eine ganz wesentliche Sache zu sein. Ich töte ja niemanden, wenn ich im Spiel schieße, sondern ich drücke einen Mausknopf oder irgendwie einen Controller-Button.
Ja, andererseits stärker als bei Filmen, als in Musik, als in Literatur, spielt ja doch diese Immersion eine größere Rolle. Das heißt, ich konsumiere ja nicht nur passiv, sondern ich erlebe die Fiktion als aktiv Handelnde. Das vielleicht ändert doch wiederum was an der Bewertung,
das
oder?
Das halte ich für wirklich keine richtige These, aus dem einfachen Grunde. Also erstmal gibt es natürlich immersive Verfahrensweisen in Filmen wie Spielen gleichermaßen, in Literatur auch, ja. Ich meine einfach Sachen, die einen reinziehen sollen in die Handlung. Aber auch in den Fällen leben sie natürlich davon, dass ich weiß, dass ich es nicht bin, die Figur in dem Spiel, dass die Grenze sozusagen eingezeichnet ist. Sonst würde ich das nicht tun, was ich tue in diesen Spielen und das nicht erfahren, was ich erfahre in diesen Filmen. Und das Wesentliche scheint mir zu sein, ein Spiel zu spielen heißt immer, auf eine bestimmte Weise mit den Mechanismen dieses Spiels umgehen zu können. Jetzt haben wir über dieses sehr geschmacklose Spiel gesprochen, das anscheinend sowas wie eine Interactive Novel ist, wo man einfach drei Antworten anklickt. Ja, das ist was ganz anderes, als wenn man einen First-Person-Shooter hat, wo man mit dem Fadenkreuz bestimmte Interaktionsmöglichkeiten in dieser Spielwelt hat. Oder ein isometrisches Rollenspiel, wo man eine Abenteurergruppe von oben betrachtet. Und in all diesen Fällen, auch wenn ich da natürlich was mache, muss ich internalisiert haben und verstanden haben, wie die Mechaniken dieses Spiels funktionieren, um irgendwas in dieser Spielwelt zu erreichen. Das ist keine Unmittelbarkeit, die in diesen Fällen auftritt, sondern es ist das Meistern und Verstehen von Spielmechaniken, ausnahmslos. Das gilt auch für den First-Person-Shooter, Als er damals mit Spielen wie Catacomb und Doom bekannt wurde, war das erstmal eine ziemliche Irritation für die Leute, die das gespielt haben, weil es natürlich nichts ist, was sie schon beherrscht haben. Ja? Und ich glaube, es gibt Filme, die viel intensiver auf unseren Körper gehen, in unsere Wahrnehmung gehen. Denken Sie an die Filme von Lars von Trier. Ja, da fällt mir im Spielbereich nichts ähnlich Intelligentes und Scharfes und Heftiges ein. Ja? Und es gibt Literatur, die das auch auf eine viel intensivere und klügere Weise macht. Das liegt für mich nicht unbedingt am Medium und an der Tatsache, dass ich eine Maus bediene oder einen Controller in der Hand habe. Es ist einfach so, dass Spiele auch dann, wenn sie keine manifesten Auswirkungen haben auf unser Verhalten, moralisch gut oder schlecht sein können. Ja? Spiele können einem einfach einen total falschen, problematischen Gesichtspunkt auf Gewalt und Handeln nahelegen. Und das scheint ein ganz klares Beispiel dafür zu sein.
Im Fall des Videospiels Rape Day sind sich alle einig, wo sonst die Grenzen bei drastischen Gewaltdarstellungen in Computerspielen verlaufen, wann wir etwas cool, vielleicht popethisch adeln oder unmöglich finden. Wir haben heute mit Daniel Martin Feige, dem Stuttgarter Professor für Philosophie und Ästhetik in der Fachgruppe Design, diskutiert. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Der Rabe auf dem Geländer über dem U-Bahn-Ausgang. Sein gebogener Schnabel thront über den Scharen, die die Röhre in den frühkalten atemhauchweißen Morgen entlässt. Der Rabe in seinem schwarz-grauen Eminenzenpelz ist der Zar des Wintermorgens. Das furchteinflößend nah von Eisenstein herangeholte Gesicht Iwans des Schrecklichen, an dem aus weiter Ferne kommend die geschundenen Massen vorüberziehen.
Also, wenn ich schon mal im Radio bin, dann würde ich gern mal was zu Tom sagen. Also, Tom, du hörst mir ja sonst nicht zu. Also, ich würde dir gern sagen, Tom, dass du endlich aufhören sollst, von der Stecknadel im Heuhaufen zu träumen. Hör auf, dir selbst auf den Leim zu gehen. Hör auf Holzwegen zu gehen. Hör auf, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Hör auf, die Segel zu streichen. Hör auf, nach dem Haar in der Suppe zu suchen. Und fang endlich an, von meinen Früchten zu naschen.
Vor 2 Wochen lief der Schwarzwald-Tatort Für immer und dich, über den heftig diskutiert wurde. Die Geschichte, ein Mann flieht mit einem 15-jährigen Mädchen durch Europa, bis sich die Teenagerin aus eigener Kraft aus diesem Missbrauchsverhältnis löst. Wie erzählt man im Film über Gewalt, ohne Gewalt zu reproduzieren, zu verharmlosen oder sogar zu verherrlichen? Für die Regisseurin Julia von Heinz, die bereits Stoffe wie Harpe Kerklings Ich bin dann mal weg, Hanni und Nanni Teil 2 oder auch den Spielfilm Was am Ende zählt gedreht hat, war dies ihr erster Tatort. Schönen guten Tag, Frau von Heinz.
Guten Tag.
Wir haben hier im Kompressor gerade über Gewalt in Videospielen gesprochen. Da wird die Debatte ja noch viel vehementer geführt, ob brutale Ballerspiele zum Beispiel stumpf oder sogar gewalttätig machen. Wie ist das bei Gewaltdarstellungen im Film? Was denken Sie? Lassen die einen auch eher kaltschnäuziger und aggressiver werden? Oder haben diese Darstellungen vielleicht sogar den gegenteiligen Effekt, so eine Art Katharsis-Blitzableiterfunktion?
Ich habe ja jetzt meinen ersten Krimi gedreht und habe mich deshalb auch zum ersten Mal überhaupt mit diesem Riesenphänomen Krimi in Deutschland überhaupt gedanklich beschäftigt. Es gibt ja Krimis noch und nöcher. Also Krimis können wir jeden Tag 3- und 4-fach sehen, wenn wir das lineare Fernsehprogramm anschalten. Und die Deutschen haben da scheinbar eine ganz besondere Affinität. Aber sie scheinen sich bei diesem Krimi wirklich entspannen zu wollen. Das habe ich eben auch stark am Rücklauf zu meinem Tatort gemerkt, dass es eben eine Riesenempörung gibt, wenn Gewalt ernst genommen wird. Also es gab Tweets zu meinem Film, die sagen, wie kann die ARD solche Verbrechen zeigen? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was ja auf irgendeine Art erstaunlich ist, wenn man denkt, ja, liebe Dame, Sie haben hier einen Tatort angeschaltet. Da soll es ja doch um Verbrechen gehen.
Das Interessante ist aber, die Zuschauer haben sich nicht darüber entrüstet, dass hier so eine Missbrauchsgeschichte gezeigt wird, sondern über eine sehr realistisch anmutende Szene, in der der Mann den Hund des Mädchens tötet. Das klingt so.
Ja.
Und das ist ja schon verrückt, dass sich viele Zuschauer mehr über die Gewalt am Hund aufregen als über die menschlichen Opfer oder das Opfer in diesem Film. Wie erklären Sie sich das?
Ich habe eine ganz wichtige Entscheidung für mich getroffen, weil ich gesagt habe, Krimi zur Entspannung, Verbrechen zur Entspannung, das möchte ich nicht. Das finde ich auch zynisch. Also wir haben ja mittlerweile Formate, die heißen heiter bis tödlich. Ich finde das zynisch. Wenn man bedenkt, was tödlich ist und bedeutet, kann man das nicht mit dem Wort heiter paaren. Genauso werden aber Krimis oft umgesetzt. Da wäre es dann normalerweise so gemacht worden, der Mann führt den Hund in den Wald, Ablende, vielleicht gerade noch im Off hören wir ein Jaulen. Ich habe aber zu mir gesagt, nein. Und in dem Moment, wo er den Hund führt, fängt ja die Szene für mich überhaupt erst an. Mhm. Und dann geht die Szene eben weiter in all ihrer Drastik. Warum wollte ich das? Ja, natürlich, weil ich diesen Hund auch ernst nehme als Figur. Der Hund ist bei uns ein Freund. Der Hund ist ein Verteidiger dieses Mädchens. Die hat zudem eine engere Bindung aufgebaut und die Bindung an ihren Martin, das wurde abgelöst durch die enge Freundschaft zu dem Hund. Den kann ich ja dann nicht einfach im Off um die Ecke bringen, sondern möchte dann auch leidvoll erleben, wie so ein Tier stirbt. Zumal es auch dramaturgisch wichtig ist, ich muss auch ihn als Täter ernst nehmen. Wenn er den Hund umbringt, dann hat vielleicht der Zuschauer Angst, bringt er nicht doch auch die Emily gleich um. Genauso bei diesen Sex- und Missbrauchsszenen. Auch da, finde ich, viel zu oft fliehen wir uns da rein, dann in wehende Vorhänge zu schneiden oder irgendwas Abstraktes zu zeigen oder eben in die Ablende im Sinne von, der Rest passiert dann im Kopf. Ich habe auch da mir wieder gesagt, nein, wenn er sich zu ihr ins Bett legt, eben jetzt nicht wegschneiden, sondern dann geht die Szene erst los. Und das ist scheinbar ungewohnt und tut dann auch weh.
Es tut weh, aber es reproduziert ja im Grunde optisch erstmal die Gewalt. Also es wird eben nicht abgeblendet. Was evoziert das beim Zuschauer? Ich überlege gerade, ist das nicht, wenn es bei den falschen Adressaten ankommt, sogar so, dass das Leute aufgeilt?
Da könnten wir jetzt meinen Film Frame für Frame durchgehen und ich könnte beweisen, würde ich behaupten, dass daran nichts ist.
Wie schaffen Sie das?
Indem ich mir da wahnsinnig viele Gedanken zu mache. Also ich habe wirklich da große Kenntnisse drüber. Ich habe mal ein Seminar gegeben als Gastprofessorin Closed Set, nur zu Sexszenen. Wir haben uns Dutzende Sexszenen angeschaut und analysiert und dann mit den Studenten selber welche gedreht. Ich wiederhole dieses Seminar jetzt auch nochmal mit einer anderen Studentengruppe. Also das ist wirklich ein Steckenpferd von mir. Und ich weiß ganz genau, wann ein Körper missbräuchlich, voyeuristisch, nur weil es so schön ist und nur weil es so geil ist, gezeigt wird und wie ich das auch vermeiden kann. Und ich fand das eigentlich ganz interessant. Die Bild-Zeitung hat ja so ein bisschen versucht, diesen Skandal und die Sexszenen dann zu zeigen, haben dann aber gar kein Standbild gefunden, was das repräsentiert. Nein, ja. Sie liegt dann nämlich eigentlich immer im T-Shirt. Aber durch diese Nähe, die ich erzeuge, durch eine bestimmte Kameraführung und eine bestimmte Dramaturgie, indem ich eben nicht weggehe, sondern mittendrin bin, meint man, man war dabei und hat was ganz Krasses gesehen. Wenn man wirklich nochmal analysiert und reinguckt, merkt man, man hat überhaupt nichts Krasses gesehen. In Wirklichkeit hat man gesehen, ein Mädchen, was an die Decke starrt und wartet, Mensch, wann ist denn der Typ da unten fertig? Und das ist verletzend, weil es wahr ist. Das ist eine weibliche Perspektive, die wir ganz selten sehen. Das liegt auch daran, dass es wenige weibliche Regisseurinnen gibt, die Sexszenen überhaupt verfilmen können, weil wir einfach nur 12% Frauen haben in der Regie. Und das ist was ganz Wahres aus einer weiblichen Perspektive und deshalb auch vielleicht empörend, weil es einfach ungewohnt ist. Normalerweise sehe ich fließende, schöne Körper, schöne Haut. Ich sehe mal eine Brust. Ich sehe schöne Beine. Das alles sieht man bei mir eigentlich gar nicht.
Julia von Heinz hat Regie geführt bei dem unbedingt empfehlenswerten Schwarzwald-Tatort Für immer und dich. Noch bis 10. Juni in der ARD-Mediathek zu sehen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und der Kompressor macht damit Platz. Gesa Ufer wünscht viel Spaß.